der wirkliche Fortschritt des Kapitals, effektivere Arbeitsmittel in den Händen zu haben und diese Arbeitsmittel aus der ausgenutzten Arbeit herauszuholen. Das hat dazu geführt, dass sie darauf verweisen können, immer mehr Arbeitslose. Ein Argument dafür, ihnen diesen Fortschritt aus den Händen zu nehmen und die Arbeitsmittel für sich selber einzusetzen. Ein zweiter Punkt. Es wird sich darauf berufen. Schaut einmal in alle Welt. Wir können Deutschland doch verlassen. Wir, Opel, könnten genauso gut in Tschechien produzieren. Oder VW verweist auf Werke in Polen. Was ist eigentlich aus der Arbeit geworden? Ja, aus dem Gewinn, den sie mit ihren Arbeitnehmern gemacht haben, sind sie Multis geworden, haben Kapitalgrößen erreicht, die es ihnen gestatten, weltweit zu agieren. Und was ist da der große Vorteil? Sie sagen, heutzutage können sie in aller Welt erstens ihre Produktivität exportieren und zweitens arme Leute ausnutzen. Was folgt eigentlich daraus? Dort drüben können die Leute erpresst werden zu noch billigerer und willigerer Leistung. Eigentlich schon wieder ein Argument, dass mit dem Kapitalismus man nicht weiterkommt. Wo soll es denn hinführen, dass man sagt, die da drüben werden erpresst gegen die hier, Arbeitslosigkeit dort, das ist die einzige Arbeitszeitverkürzung, die es im Kapitalismus gibt. Arbeitslosigkeit, dieses wir können produktiver arbeiten rund um den Globus, führt dazu, dass man sagt, hier Millionen und dort Millionen Menschen werden nicht etwa leichter versorgt, sondern müssen mit Existenzvernichtung, mit Entzug ihres Arbeitseinkommens leben. Daraus folgt eigentlich nur eins, weltweit kann man nicht sagen, besser hier in Deutschland als in Tschechien. Sondern umgekehrt. Es ist doch die gleiche Ausnutzung durch das gleiche Verhältnis. Es ist die Ausnutzung durch das Verhältnis, euer Lebensunterhalt passt nicht zu den Bedürfnissen des Kapitals. Diese Unvereinbarkeit gilt für Tschechen, Chinesen und so weiter und für Deutsche. Sich nicht gegeneinander ausspielen zu lassen, heißt, dieses Verhältnis passt euch nicht und uns nicht. Also müsste man sich schon aufmachen und sagen, wenn das der Fortschritt des Kapitals ist, es ist stark geworden und spielt weltweit die Leute gegeneinander aus, dann ist dieser Fortschritt des Kapitals nur schädlich für die Leute. Er muss weg, wenn man das Prinzip nicht in Frage stellen will, sondern es weiterlaufen lässt, sich einfügen will in dieses Prinzip. Dann kriegt man ein großes Problem, dann ist man die Manövriermasse und wird ausgesteuert, ausgenutzt, immer billiger, immer mit mehr Arbeit versehen, aber die Alternative liegt ja auf der Hand. Der Hebel, den das Kapital in der Hand hat, das sind nur seine Arbeitnehmer. Und wenn diese Arbeitnehmer sagen, wisst ihr was, diesen Hebel nutzen wir für uns selber. Diesen Hebel nutzen wir dafür, dass wir für uns arbeiten, dass wir nicht sagen, für die Firma, sondern für uns, dann wäre ein ganz anderer Zweck in der Welt. Der hieße dann allerdings Sozialismus oder wie auch immer.
Heinz, jetzt ist ein Streik gelaufen mit eben diesen Forderungen, die eigentlich Angebote waren an die Unternehmer, mit der Konsequenz, dass das, was von oben gefordert wurde, in ein Vertragswerk gegossen worden ist. Welche Lehren kann man aus so einem Streik ziehen?
Ja, da kann ich jetzt also auch nochmal seriös Stellung nehmen zu der Anfrage von dir, Roman, vorhin, was ich denn so quasi als Auskenner in Fragen des Klassenkampfes den betroffenen Opelanern anraten würde. Mir ist aufgefallen, es gab unendlich viele äußerst hämische Kommentare zu diesem Streikgeschehen. Die liefen alle so ungefähr nach dem Muster. Man mag ja sogar Verständnis haben für die Verzweiflung der Opel-Arbeiter. Aber der Streik ist eine stumpfe Waffe, wenn die Kapitalisten sich sowieso die Schließung von Standorten überlegen. Und es ist diesen Kommentatoren da die Genugtuung aus allen Knopflöchern gekrochen, dass angeblich der Streik eine stumpfe Waffe geworden ist. Gott sei Dank haben diese Kommentatoren denn doch nicht so ganz recht mit ihrer Auffassung. Sie unterstellen nämlich am Beispiel des 6- oder 7-tägigen Streiks von Bochum, da unterstellen sie bei Streik immer gleich den Fehler, den die Bochumer Belegschaft mit ihrem Streik verbunden hat. Der Fehler war ja gerade charakterisiert worden. Der besteht darin, ein Kampfmittel der Arbeiter, eine Schädigung der Kapitalisten, zum Einsatz zu bringen, aber nicht, um die eigene Lebenslage zu verbessern, um eine Korrektur zu eigenen Gunsten des Verhältnisses von Lohn, Leistung und Arbeitszeit herbeizuführen, sondern gewissermaßen im Gegenteil, da ist gestreikt worden, um eine vom General Motors in Aussicht gestellte Standortschließung oder jedenfalls drastische Standortreduzierung bis hin zur Schließung abzuwenden. Da ist also allen Ernstes ein Streik geführt worden für den Erhalt des eigenen Standorts, ist gleich. Dummerweise gibt es da dieses Gleichheitszeichen. Für den Erhalt des eigenen Standorts ist gleich gegen andere Standorte des General Motors Konzerns, also gegen die dortigen Proleten. Dieses Gleichheitszeichen, der Fehler dieser Streikleute in Bochum, ist stillschweigend von diesen hämischen Kommentatoren als eine Selbstverständlichkeit hingestellt worden.
Arbeitskräfte werden erpresst. Sie werden mit den Arbeitslosen vor der Tür erpresst, mit den Arbeitsangeboten in anderen Ländern erpresst. Tja, und wenn sie dann fragen, hey, Erpresser, wie kann ich mich für dich nützlich machen? Dann sind sie auf einer falschen Schiene. Statt zu sagen, Erpressung, dann müssen wir mittel- und langfristig dafür sorgen, dass wir diese Erpressung uns vom Hals schaffen. Es ist also, wenn man gegeneinander ausgespielt wird, ein ganz fataler Fehler, Fatal Error quasi, ein Systemfehler. Wenn man anfragt, wie man noch nützlicher machen könnte, wenn man ein Angebot macht, hey, wir geben euch noch mehr von unserem Lohn, beschäftigt uns, dann kommt etwas ganz Seltsames heraus und gar nicht Überraschendes. Dann wird der Schädigen ja hingenommen. Dann wird der Schaden der eigenen Sache ja angeboten. Dann wird das Unternehmen ja freigesetzt, einfach die Schaden, die das eine Werk und das andere Werk anbietet und die Belegschaft bietet, zu vergleichen. Dann gibt es eine Ohnmacht für die Geschädigten. So wird also Schaden nicht verringert, sondern gesichert, in der Hoffnung, dass es dann die anderen trifft. Und nur einen Moment braucht man zu überlegen. Es trifft dann doch eben alle. Nämlich, es gibt Entlassungen und Lohnsenkungen. Beides gibt es, wenn man sich so aufstellt. Die Konsequenz, die wirkliche Konsequenz heißt also, Schaden für alle, das wollen wir nicht hinnehmen. Wenn dieses System uns nichts anderes bietet, wenn dieses System mit wir haben so viel Produktivität erhöht, wir haben so viel Möglichkeiten, arme Leute in allen Ländern auszunutzen. Wenn dieses System sagt, eure Arbeit wird nur gebraucht unter immer schlechteren Bedingungen und die Arbeit von den meisten nicht, dann muss man fragen, ja, wollen wir unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen uns davon abhängig machen, dass unser Lebensunterhalt immer geringer wird, obwohl die Mittel für die Erzeugung des Lebensunterhalts immer besser werden. Sollen wir uns wirklich dazu durchringen zu sagen, na, mehr als polnische, mehr als ungarische, mehr als chinesische, ich weiß gar nicht wo, Löhne, kann es gar nicht geben für die Menschheit. Weil sonst machen die Unternehmer nicht genug Gewinn und sie spielen uns alle gegeneinander aus. oder müssen alle gemeinsam nicht den Standpunkt einmal überwinden, der heißt, ich, hoffentlich trifft's mich nicht, hoffentlich trifft's nicht meine Abteilung, hoffentlich trifft's nicht mein Werk, hoffentlich trifft's nicht meine Firma, hoffentlich trifft's nicht die Arbeitsplätze in Deutschland, nicht die in Europa und diese ganzen Hoffnungen. Müsste man da nicht sagen, nein, es trifft uns, Arbeitnehmer, Arbeiter, alle gemeinsam. Das Prinzip, das unsere jeweiligen Unternehmer uns aufmachen, ist schädlich für uns alle, dann müssen wir das Prinzip in Frage stellen und uns dagegen stellen.
Die Rechnungen, die die Arbeitnehmer da aufmachen, die die Arbeiterschaft da aufmacht, die kommt mir jetzt als einem Normalsterblichen auch noch in einer Hinsicht her eigenartig vor. Der Vergleich, der da angestellt wird, wenn man so eine Art Bestandssicherung sich absegnen lässt, das ist doch ein Vergleich nicht mit einer guten Seite, sondern wenn überhaupt nur ein Vergleich mit einer schlechten Seite. Man guckt danach, könnte es denn noch schlimmer kommen und sagt dann, nee, das noch Schlimmere haben wir abgewehrt, wir haben das nicht ganz so Schlimme reingeschrieben in den Vertrag. Ich meine, ein Vergleich, der sich ja mit einer etwas geringeren Seite vergleicht, was soll dabei anderes rauskommen als, das war noch okay. Ja.
Vielleicht ist es wichtig, einfach zu sagen, man kann eigentlich für den Erhalt von Arbeitsplätzen gar nicht streiken. Wenn man bemerkt, das Unternehmen stellt einem solch eine Erpressung entgegen, dann kann man sich wehren. Nicht das. Das ist nicht in Frage zu stellen. Man kann sich wehren. Nur kann man eigentlich einem Unternehmen aufzwingen, dass es einen nützlich findet? Das ist absurd. Entweder man bestreitet den längeren Hebel, an dem das Unternehmen sitzt, dieses wir verfügen allein darüber, wie es hier geht, dann muss man tatsächlich die Verfügung der Unternehmer über die Arbeit und ihre Bedingungen bestreiten. Dann muss man letztendlich bestreiten, dass überhaupt nur dafür gearbeitet wird, dass Gewinn herauskommt. Dann muss man bestreiten, dass notwendige Arbeit, die nützt, davon abhängig ist, dass der, der über Produktionsmittel verfügt, sagt, ich lasse euch arbeiten, sondern dann muss man sagen, lasst doch für uns arbeiten. Aber für Arbeitsplätze, für lasst uns doch mal überhaupt in eurer Rechnung vorkommen, zu streiken, das geht eigentlich nicht. Da macht man einen Fehler. Statt eine eigene Rechnung aufzumachen, steigt man ein und sagt, eure Rechnung, Unternehmen, ist okay. Eure Rechnung, Unternehmen, soll auch bleiben, wie es ist. Eure Rechnung sollte nur eins beinhalten, wir sollten darin vorkommen. Wer so anfängt, der erklärt Ohnmacht statt Gegenmacht, selbst wenn er mal in einem Streik oder in einem Warnstreik auftritt. Er sollte eine Gegenmacht aufmachen und nicht sich ohnmächtig erklären. Wenn er es aber anders macht, bietet er Ausnutzung an und nicht den eigenen Nutzen. Wenn ein Unternehmen daherkommt und sagt, wenn ihr Belegschaft, Gewerkschaft, uns nicht 20-30% von dem bisherigen Lohn gebt, dann machen wir den Laden dicht, dann gehen wir woanders hin. Ist es dann eigentlich eine Gegenforderung? Bekommt man eigentlich etwas, wenn man sagt, okay, wir geben euch alles, was ihr wollt. Nur beschäftigen müsst ihr uns. Es ist ja eigentlich gar keine Gegenforderung, weil das Unternehmen hat ja gerade gesagt, wenn ihr uns alles gebt, was wir wollen, ja, unter der Bedingung beschäftigen wir euch weiter. Unter der Bedingung ist jetzt Beschäftigung. Diese ganzen Beschäftigungsgarantien sind gar kein, ich kriege etwas dafür, dass ich nachgebe. Ich bekomme ein Unterpfand, etwas, worauf ich mich berufen kann, sondern es ist das reine Nachgeben in die Form einer Vereinbarung gebracht. Das Unvereinbare wird mit einmal vereinbart. Es wird mit einmal gesagt, das, was die Unternehmer gefordert haben, sie wollen nur noch weiter beschäftigen, wenn 20-30% weniger bezahlt und länger gearbeitet wird. Genau das wird reingeschrieben und dann wird draufgeschrieben, hoppla, das ist eine Beschäftigungssicherung. Hey, da könnt ihr euch groß was drauf einbilden. Und was steht in den Zeitungen? Ich habe die Frankfurter Allgemeine als Überschrift, Wirtschaftsteil, Freitag, 5. November. VW kann Beschäftigungszusage zur Not zurücknehmen. Neuer Tarifvertrag lässt Reaktion auf verschlechterte Marktlage zu. Diese ganzen sogenannten Beschäftigungssicherungsverträge sind nichts anderes als die Erpressung, die einem aufgemacht wird, in eine Vertragsform gebracht, sie abgesegnet, gesagt, so muss es sein. Es soll gar nicht anders sein. Die Gewerkschaft ratifiziert, unterschreibt, bringt in Rechtsform, dass etwas anderes als Lohnsenkung sowieso nicht in Frage kommt. Dagegen könnte man denken, wäre Widerstand sehr notwendig. Widerstand dagegen, dass alle diejenigen, die von Arbeit leben müssen, immer schlechter davon leben können, weil der Gewinn steigen muss, weil der Gewinn gesichert werden muss, weil Unternehmer weltweit Gewinne machen wollen. Sie kriegen sogar noch einen weiteren Feind, muss man sagen. Und das war in Bochum sehr deutlich. Sie kriegen einen Feind, der heißt Gewerkschaft und Betriebsrat. Das ist eigentlich absurd, sollte man denken. Ist nicht gerade ein Zusammenschluss der Arbeiter in der Gewerkschaft dasjenige, wo man sich organisiert? Nein. Es ist so, die Gewerkschaft tritt auf und sagt, wir haben immer ein Prinzip vertreten. Der Kapitalismus, die Marktwirtschaft ist in Ordnung. Unternehmer müssen Gewinn machen. Und beim Gewinne machen wollen wir darauf achten, dass, wenn es die Gewinne denn gibt, irgendwie auch das Interesse der Arbeitnehmer unterkommt. Sobald diese, ich will es mal die Lebenslüge der Gewerkschaft nennen, die Lebenslüge Unternehmerinteresse und Arbeitnehmerinteresse müssten doch irgendwie zusammen, Hand in Hand, erzwungen und nach vorne gebracht werden können. Solange diese Lebenslüge von den Gewerkschaften so verfolgt werden konnte, dass Unternehmer auch mal hier oder da ein paar Prozent ausgespuckt haben. Das war es ihnen einfach wert, eine Belegschaft zu haben, die dann weiter reibungslos Profit produziert. Solange konnte der Schein eines Gegensatzes, nun ja, mal in einem Streik ausgetragen werden, der auch gleich immer wieder vorbei war, weil, warum? Es musste ja weitergehen mit dem Gewinne machen. Jetzt tritt aber die ganze Unternehmerschaft stolz und hartnäckig auf und sagt, unser Interesse ist unvereinbar mit euren. Unser Interesse heißt Entlassung, Lohnsenkung, möglichst beides. Die Unvereinbarkeit des Interesses, die aufgemacht wird von der Unternehmerseite, wird von der Gewerkschaft so genommen, wir müssen also nachgeben. Die einzige Vernunft, die wir kennen, als Betriebsräte schon gleich, verpflichtet auf das Wohl des Unternehmens, als Aufsichtsräte, heißt, wir geben das auf, was eigentlich bisher gefordert wurde. Wir kriegen aber etwas dafür, und darauf sollten wir vielleicht noch eingehen, diesen Wahnsinnsgedanken des, wir kriegen im Streik eine Arbeitsplatzsicherung. Wir kriegen doch etwas vom Unternehmen, eine Arbeitsplatzsicherung. Man muss es einen Moment mal überlegen.
Der Streik, wenn er denn tatsächlich den Dienst verweigert, in irgendeiner Weise tut er das doch. Also in irgendeiner Weise ist das doch sozusagen ein Angriff auf die, na, ich will mal sagen, angestammten Rechte, Ansprüche von Unternehmen, von Kapitalisten.
Ja, ich muss sagen, der Streik in Bochum war bei Opel ein sehr bescheidener Streik. Vielleicht kommen wir auch zu seiner Begrenztheit. Nur, Was man gleich merken konnte, wenn nur ein wenig Leute darauf gucken, was ich und meine Lebensexistenz wird hier rausgestrichen. Ich und mein Lebensinteresse ist gar nicht in der Berechnung der Unternehmen und der Unternehmerschaft drin. Ich muss aber davon leben, ich will darauf bestehen, auf meinem Interesse. Wenn auch nur der Form nach darauf bestanden wird, dann womit hat man es sofort zu tun? Mit einer Front und wirklichen Feinden. Das Unternehmertum schreit sofort, uns gehören die Fabriken und euer Leben ist unseres. Eure Lebenszeit nutzen wir für uns aus und das dürft ihr nicht bestreiten. Zweitens, da gibt es die Politiker, Clement und so weiter, die sofort sagen, Streiks, wilde Streiks, verboten. Der Widerstand gegen die Schädigung, die ihr erleidet, das ist nicht erlaubt. Die Schädigung ist das Prinzip und die Vernunft unserer Wirtschaft. Der Widerstand gegen die Schädigung ist in der Vernunft unserer Wirtschaft nicht vorgesehen und heißt daher, das ist unvernünftig, wenn ihr streikt. Vernünftig ist es, Arbeitsplätze wegzustreichen. Vernünftig ist es, Lohn zu streichen. Vernünftig ist, viel zu arbeiten für wenig Geld, damit die Unternehmen viel Gewinn haben, das rechnet sich für nationale Bilanzen zusammen. Das gilt, ist die Vernunft dieser Wirtschaft. Und wenn jemand sagt, diese Vernunft ist, finde ich völlig unvernünftig, es kommt nämlich das, was ich brauche, nicht darin vor, dann wird ihm entgegengehalten, oh, du hast es mit dem Recht zu tun. Du hast es mit dem Prinzip dieser Wirtschaft zu tun. Das Prinzip dieser Wirtschaft heißt Eigentum, Eigentumsvermehrung, Kapitalvermehrung, Gewinnvermehrung. Und da bist du leider nur die abhängige Variable, da bist du gar nicht mit deinem Interesse vorgesehen. Also haben es die Arbeiter egal, wenn sie sich auf eine Gegenwehr verständigen, damit zu tun, dass sie gleich von Staatswegen und aus allen Rundfunkanstalten und von allen politisch Verantwortlichen einen Wind entgegengeblasen kriegen, der deutlich sagt, hier, Schnauze, keine Gegenwehr, Schädigung hinnehmen, das ist euer Los. Das ist schon wieder ein Grund, es gerade nicht zu lassen.
Du hast eben gesagt, Sie haben den Dienst verweigert. Sag nochmal genauer, den Dienst woran?
Sie haben den Dienst verweigert daran, dass Gewinn produziert wird in Opel, in Bochum. Sie haben den Dienst verweigert, dass Ihre Arbeit und das, was Sie leisten, dafür da ist, dem Unternehmen ein Plus zu bringen, sondern Sie haben gesagt, Schluss aus. Allerdings, auch das muss man sagen, ist diese eigentlich so auf der Hand liegende Reaktion gar nicht gut angekommen. Nicht nur bei Politikern, nicht nur bei Gewerkschaftsführern, nicht nur bei Betriebsräten, sondern sogar bei Kollegen in anderen Werken hat man sofort gehört, oh, ob die das machen sollen. Nein, besser nicht. Die sitzen doch da oben am längeren Hebel. Und dazu sollte man vielleicht auch noch etwas sagen. Der längere Hebel, auf dem da immer berufen wird, der Unternehmer sitzt am längeren Hebel. Den muss man sich doch mal angucken. Wenn er einen längeren Hebel hat, der Unternehmer, worin besteht er denn? Der längere Hebel besteht darin zu sagen, hier wird eure Arbeit nur gebraucht, wenn sie Gewinn bringt. Ihr könnt überhaupt eure Arbeit nur dann verrichten, wenn ich euch brauche. Warum? Arbeiten. Seine eigene Arbeit für sich machen. Warum macht man die eigentlich nicht einfach? Ja, weil alles, womit man nützliche Dinge in dieser Gesellschaft herstellen kann, womit man Leute versorgen, womit man Leute ernähren, womit man Leute überhaupt mit nützlichen Dingen ausstatten könnte, nämlich die ganzen Mittel des Produzierens gehören den Unternehmen. Das ist der Hebel, den sie einsetzen. Die Erpressung mit dem es gehört uns doch alles. Und zweitens die Erpressung, ich könnte doch auch andere, Arbeitslose gibt's doch genug, hier nehmen oder ich könnte Arbeitslose anderswo in Polen, in Tschechien, in sonst wo benutzen. Und so ist eigentlich der Hebel, den die Unternehmer aufmachen, die Angewiesenheit der Arbeiter auf die Kalkulation der Unternehmen mit ihnen. Was folgt denn daraus eigentlich? Nichts anderes als, dass dieser Hebel angegriffen werden muss. Dass man diesen Hebel Unternehmern wegnehmen muss. Dieses, wir können nur leben, wenn es euch mehr Gewinn bringt. Dieses Prinzip muss man angreifen. Wir können nur leben, wenn ihr uns gegeneinander ausspielt. Dieses Prinzip muss man angreifen.
Das ist ja dann doch jetzt in den letzten Tagen passiert. Unter anderem, glaube ich, bei Opel wurde gestreikt. Du sprichst jetzt auf den Streik an. Also dann müssten sich Arbeiter hinsetzen und sich überlegen, was können wir dem entgegensetzen, dem der Erpressung. Und das haben sie dann auch bei Opel, wenn ich mich richtig entsinne, getan. Andreas, an dich die Frage. Kannst du mal erstmal beschreiben im Allgemeinen, was passiert denn, wenn ein Streik gemacht wird? Also was ist sozusagen das Ökonomische, das Technische dabei?
Nun ja, dieser erste wilde Streik in der Geschichte dieses neuen Jahrtausends, ne, bei Opel in Bochum, nun, er bezeichnet im Grunde genommen etwas einerseits sehr Banales. Die Belegschaft in Bochum hat gehört, 10.000 Arbeitsplätze sollen bei General Motors in Europa abgebaut werden, 4.000 mindestens davon in Bochum. Und sie hat gemerkt, man schädigt uns, man macht uns platt. Unser Interesse kommt gar nicht vor in deren Rechnung, nur als das, was eigentlich weg muss. Unser Lebensunterhalt, davon, wovon wir uns über Wasser halten, das ist etwas, was die Firma einsparen möchte. Die wollen uns nicht mehr, eventuell machen sie sogar das Werk zu. Und sie sind, das ist ja nicht überraschend, darauf gekommen, dass, wenn so brutal und klar gesagt wird, Unternehmerinteresse geht gegen euch, dann haben sie gedacht, dann müssen wir den Gegensatz, der uns aufgemacht wird, auch annehmen. Wir müssen sagen, wenn Schädigung uns angedroht wird, schädigen wir zurück. Wir fressen nicht einfach alles, was uns gesagt wird, sondern wir müssen offensichtlich einen Widerstand leisten. Wir müssen, wenn man uns schlägt, nicht einfach die andere Wange hinhalten, sondern was kann man denn machen? Und sie haben die Arbeit niedergelegt und in dem Augenblick kommt tatsächlich das Mittel der Arbeiter in dieser Gesellschaft sehr deutlich heraus. Es ist ja nichts anderes als der Dienst der Arbeit, aus dem die Unternehmer ihren Gewinn ziehen. In dem Augenblick, wo dieser Dienst nicht zur Verfügung steht, wo er verweigert wird, haben die Unternehmer auch ihren Gewinn nicht daraus. Das ist erst einmal das ganz Grundsätzliche, Einfache, was die Opel-Arbeiter gemacht haben, wenn sie sagen, sie arbeiten nicht mehr, sie verweigern die Arbeit, sie wissen auch, dass ihr Werk heutzutage in der Just-in-Time-Produktion Teile liefert für alle anderen Werke und sie wissen auch, dass eine Arbeitsniederlegung an einem Punkt das Gesamtunternehmen vor die Frage stellt, jetzt kann überhaupt nicht mehr die Gewinnproduktion überall fortgeführt werden. Das ist das Mittel, das sie eingesetzt haben.
Heinz, du würdest den Arbeitern also nicht dazu raten, oder wie Marx sagt, dem Proletariat, nicht dazu raten, sich diesen Erpressungen zu beugen, sondern, was würdest du ihnen raten?
Naja, jetzt nimmst du mir ein klein bisschen den übernächsten Abschnitt vorweg. Ist mir egal, wir können den auch gleich an Ort und Stelle abhandeln, aber...
Da sagst du halt in einem Satz, also wenn Ihnen angedroht wird, den Arbeitsplatz zu verlieren...
Mein Rat ist Gegenwehr durch Verweigerung dessen, worauf Kapitalisten bei Arbeitern scharf sind, auf deren Dienst.
Wir hatten eben in der letzten Stunde ganz zum Schluss mal darauf hingewiesen, dass wir eigentlich, wenn wir jetzt so diese Wirtschaftsweise betrachten, ja von zwei Figuren sprechen können. Von der einen Figur, die sich Arbeit einkauft, die auch bezahlt, um dann aber unbezahlte Mehrarbeit sich anzueignen, die dann von den Profit macht, die also reicher wird. Das nannte Marx mal die Kapitalistenklasse. Und die andere Figur, die eben arbeiten geht, die für Lohn arbeiten geht, die dafür unbezahlte Mehrarbeit abliefert und die versucht, sich dem Unternehmen geschmeidig anzupassen und dabei immer ärmer wird, weil sie nämlich dadurch immer weniger auf den, immer mehr auf den Lohn verzichten muss. Wenn wir jetzt also diese beiden Figuren uns anschauen, oder wie Marx, glaube ich, sagt, diese beiden Klassen, wie schätzt du das Bewusstsein der Leute ein, die jetzt diesen Konkurrenzkampf innerhalb zum Beispiel der Opel-Standorte auf der Arbeitnehmerseite machen? Wissen die offensichtlich nichts davon? Haben die davon kein Bewusstsein? Oder was willst du da sagen?
Naja, ich bin mir einfach sicher, die haben das Bewusstsein, was ich gerade eben kritisiert habe. Die haben das Bewusstsein, wir sind auf Arbeit angewiesen. Wir sind abhängig davon, dass uns einer nimmt. Diese existenzielle Abhängigkeit, Einkommen oder kein Einkommen, Arbeitsplatz oder keinen, legen sie gewissermaßen der Not gehorchend so aus, dass sie sich den Erpressungen von oben fügen. Und ich wollte jetzt gerade dazu aufgerufen haben, endgültig mal kein Verständnis mehr aufzubringen für diesen Schluss, ich beuge mich der Erpressung aus Not. Ich kann mich ja immerhin dran entsinnen, wenn von Erpressung die Rede ist, andere Instanzen kommen mir da in den Sinn, die sagen, sie können keineswegs irgendwelchen Erpressungen, die man ihnen antut, weichen. Sollen sich halt die Arbeitnehmer mal am Beispiel an, was weiß ich, am Staat nehmen. Wenn den irgendwer erpressen will, dann sagt der Staat, das ist ja wohl ein dickes Ei. Mich kann man doch nicht erpressen. Also aus Erpressung folgt nicht automatisch, dass man sich ihr beugt. Selbst dann, wenn die Pole des erpresserischen Verhältnisses so eindeutig ausfallen, so eindeutig zugunsten des Unternehmerinteresses und zu Ungunsten des Arbeitnehmerinteresses. Selbst dann ist die Schlussfolgerung, wir müssen uns fügen, keineswegs ein Automatismus, eine Selbstverständlichkeit. Da wollte ich drauf herumgehackt haben, wer die Antwort auf dieses Erpressungsverhältnis so behandelt, als wäre es der Automatismus des Nachgebens auf Seiten der schwächeren Arbeitnehmerseite. Der programmiert seinen eigenen künftigen Schaden vorweg. Das sieht man ja auch gerade ganz drastisch. Kaum war dieser Opel-Fall da. Schon sind die Tarifverhandlungen bei Volkswagen zu einem ziemlich plötzlichen Ende gebracht worden, von denen es vorher noch hieß, ja Menschenskinder, das wird vielleicht eine heiße Kartoffel, ob da nicht Streiks der dickeren Sorte oder jedenfalls Auseinandersetzungen zwischen Lohnarbeit und Kapital ins Haus stehen, auweia. Ja, das kommt mir so vor, wenn der jetzige auch ziemlich arbeiterschädliche Tarifabschluss beim Volkswagen bereits die Frucht eines Lerneffektes aus dem Fall Opel ist, dann kommt mir das ungefähr so vor, wie das war vorauseilender Gehorsam, was die Arbeitnehmerseite beim Volkswagen da so an den Tag gelegt hat. Das kommt mir so vor, ein bisschen wie Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Um die Lage bei Opel zu vermeiden, begeben sich die Arbeiter von VW von vornherein in die Lage, die jetzt den Arbeitern bei Opel aus der Krisenlage heraus bereitet wird. Ja, das kann doch unmöglich die vom Interessenstandpunkt aus die passende Antwort sein.
Neben der Konkurrenz, die also Unternehmer auf dem Markt gegeneinander aufmachen, gibt es also auch noch eine Konkurrenz der Arbeiter untereinander darum, wer denn am besten den Bedingungen der Unternehmer entspricht und das heißt, wie du eben ausgeführt hast, wer denn am billigsten ist.
Ja, weil ich, oder ich spreche jetzt lieber dann von dem Kollektiv, weil wir, die Belegschaft von Opel Rüsselsheim, Arbeit brauchen, richten wir uns zu einem Angebot her, was General Motors einfach nicht ausschlagen kann. Nehmt uns in Rüsselsheim, dafür machen wir es billiger. Es ist alles das, was ein Kapitalist von seinen Lohnarbeitern verlangt. Und momentan können wir ja richtiggehend dem Schauspiel beiwohnen. General Motors schreibt einen konzerninternen Standortwettbewerb aus. Wer kriegt das nächste Mittelklasse-Modell? Rüsselsheim oder Trollhättan in Schweden? Naja, und da ist auf Seiten der Arbeiter das einzige Angebot. Sie konkurrieren gegeneinander mit ihrer Billigkeit, mit ihrer Willigkeit. Das kann unmöglich so weitergehen. Der Arbeitsplatz selber, der ist die Einrichtung dieses sozialen Erpressungsverhältnisses. Und zwar nicht zuletzt deswegen, weil wenn Arbeitsplatz gedacht und gesagt wird, dann ist ja gewissermaßen immer die Alternative präsent. Das zum Lohnarbeiter-Dasein eben nicht bloß die Inhaberschaft eines Arbeitsplatzes gehört, also dass man gerade von einem fremden Interesse ausgenutzt wird, sondern dass zum Stand der Lohnarbeiter immerzu auch das dazugehört, dass man gerade verschmäht wird mit dem Angebot an Arbeitskraft, als dass man herumläuft, dass sich kein Benutzer dieser Arbeitskraft findet und dann ist man arbeitslos, ist gleich einkommenslos. Wenn man jetzt gewissermaßen automatisch sagt, damit man überhaupt ein Einkommen, einen Lebensunterhalt erhält, damit man also seinen Arbeitsplatz behält, da muss man quasi automatisch einwilligen in die schlechteren Bedingungen, die Arbeitgeber von ihren Arbeitnehmern dafür verlangen, dass sie ihnen Arbeit geben. Das ist ein extrem ungemütlicher, ein extrem schlechter Standpunkt. Zu sagen, wegen überhaupt einem Lebensunterhalt ist der Ertrag, den die Arbeit für den Lohnarbeiter abwirft, uninteressant. Das ist ja immerhin die Auffassungsweise. Es gehört sich so. Es geht in Ordnung, dass das, wofür der Arbeiter überhaupt in die Arbeit geht, sein Lebensunterhalt nämlich, dass das sich immer mehr durchstreicht. Also dass sich immer mehr durchstreicht, was der Arbeiter an Lebensqualität sich einhandelt für den Verkauf seiner Arbeitskraft. Oder ich kann es auch so rum nochmal sagen, um den größeren Schaden der Arbeitslosigkeit gleich Einkommenslosigkeit abzuwenden, was ist da die Folge? Um den größeren Schaden abzuwenden, sagt man zu immer größerem Schaden Ja und Amen. Und ich frage mich so allmählich, wo soll das bitte alles enden? Wenn man sagt, Hauptsache Arbeit, und dann wegen Hauptsache Arbeit einwilligt in 30% weniger Geld, dafür 15% längere Arbeitszeit oder so ähnlich. Das sind ja heutzutage die von den Kapitalisten erpressten Verhältnisse, wo man sich dann schon mal fragt, wo ist da eigentlich das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung? Wenn man dazu immer einwilligt, ja bitte sehr, dann ist das ja geradezu eine Einladung an die Unternehmerseite, die erfolgreiche Erpressung neu aufzulegen. Mit immer für den Arbeitnehmer schlechteren Bedingungen aufzuwarten dafür, dass überhaupt Arbeit geleistet werden kann und ein Lebensunterhalt sich einstellt. Ein Lebensunterhalt, der sich einstellt, der aber für den Arbeiter immer weniger wert wird, immer weniger hergibt. Das kann wirklich nicht das letzte Wort in Sachen Arbeiterinteresse gewesen sein, ist meine Auffassungsweise. Zumal, naja, Hauptsache Arbeit. Ich brauche einen Arbeitsplatz. Unbedingt. Ich oder wir, ich als Opel-Arbeiter oder wir als Opel-Belegschaft oder auch wir als Opel-Belegschaft am Standort Rüsselsheim, am Standort Bochum, am Standort Kaiserslautern oder als Saab-Belegschaft am Standort Trollhättan in Schweden und so weiter und so zu. Ich brauche Arbeit. Die Kapitalisten haben den quasi Luxus, sich aus einem Überangebot an Arbeit das für sie attraktivste Angebot auszusuchen. Dann soll aus "Ich brauche Arbeit" so etwas folgen wie: Dann muss ich mich als Angebot für Kapitalisten immer attraktiver machen. Dann muss ich durch Abstriche bei meiner eigenen Lebensqualität, bei meiner eigenen Einkommenshöhe, bei meiner eigenen Arbeitszeit und Freizeit, bei diesem Verhältnis, muss ich mir durch Abstriche dabei gewissermaßen erkaufen? Ja, was denn jetzt? Dass der vergleichende Kapitalist den Zuschlag mir, dem Opel-Arbeiter, oder uns, dem Kollektiv der Opel-Arbeiter, der Belegschaft in Rüsselsheim, in Bochum oder sonst wo erteilt. Dann muss ich also durch eigene Verzichtsleistungen, wo irgendwelche Grenzen überhaupt nicht absehbar sind, durch eigene Verzichtsleistungen muss ich was tun? Als Belegschaft von, sagen wir mal, Rüsselsheim, die Belegschaft von anderswo aus dem Felde schlagen. Das kommt dabei heraus, wenn Arbeiter es zulassen, dass Unternehmer die Konkurrenz, die Arbeiter sich im Lohnsystem untereinander notgedrungen machen, auszunutzen nach Strich und Faden.
Am Mikrofon begrüßt euch Roman Wartreich. Hier im Studio mit mir sitzen Andreas Locker. Hallo Andreas.
Hallo.
Und neben ihm sitzt Heinz Scholler. Hallo Heinz.
Hallo.
In dieser Sendung geht es ja heute darum, wie es mit der Arbeit und dem Gewinn in Deutschland bestellt ist. Und wir haben herausgefunden, von den Unternehmen wird im Augenblick überall gefordert, länger zu arbeiten für weniger Geld. Das hat der Andreas ausgeführt, seinen Grund darin, dass der Unternehmensgewinn eben genau darin besteht, unbezahlt der Arbeit sich anzueignen. Das Ganze ist auch noch ein Mittel der Unternehmer im Konkurrenzkampf gegeneinander und führt, das hast du, Andreas, eben auch ausgeführt, nochmal zum Schaden der Belegschaft. Jetzt ist es ja so, dass dieser Schaden eintritt, das merken allenthalben alle. Bei den Forderungen, die auftreten, unter anderem bei VW und bei Opel, haben sich die Belegschaften ja auf eine bestimmte Art dazu gestellt. Sie haben, glaube ich, hier und da sogar gestreikt. Heinz, kannst du mal einschätzen, erstmal, was ist denn der Normalfall? Wie geht im Normalfall die Belegschaft mit diesen Forderungen um?
Ja, der Streik, auf den du anspielst, der ist ja durchaus eine Spezialität, ein spezieller Vorfall in diesem ganzen Hin und Her der letzten Tage. Und da gehen wir dann auch speziell nochmal drauf ein. Die Normalität der Reaktion von Arbeitnehmern und ihren Interessensvertretungen, den Gewerkschaften, kann man nicht anders charakterisieren als so: Belegschaften und Gewerkschaften beugen sich der Erpressung, die die Kapitalisten und die politischen Standortverwalter ihnen zufügen. Die Erpressung mit, die ja zum Beispiel so geht: Wenn ihr nicht einwilligt in 30% Lohnkürzungen und dafür länger arbeiten und so weiter, dann müssen wir unser Kapital leider Gottes anderswohin verlagern, wo von Haus aus solche günstigen Bedingungen für Unternehmer geboten sind. Das meine ich mit Erpressung. Jetzt sollte man nicht gleich sagen, meinetwegen auch ganz verständnisvoll für die armen Leute: Was bleibt ihnen denn anderes übrig, als sich dieser Erpressung zu beugen? Ohne Arbeitsplatz bringen sie es doch zu gar nichts. Sondern man sollte sich vielleicht mal alternativ dazu überlegen, was denn mit Arbeitsplatz ihnen alles blüht. Ob dann nicht herauskommt, wenn sie sich der ersten Erpressung beugen, dann programmieren sie gewissermaßen damit ihren eigenen dauerhaften Schaden. Das ist wirklich kein weit hergeholtes Gedankenexperiment.